Ich mache wieder eine Fortsetzung zu dem Thema mutig glauben. Was bedeutet mutig glauben? Ich habe jetzt in zwei Predigten die letzten Male ein paar Beispiele gebracht aus der Bibel. Einmal habe ich erzählt von dieser sogenannten blutflüssigen Frau, eine Frau, die ein Problem hatte seit Jahren. Und sie hatte den Mut, in der Menge den Sicherheitsabstand ab. Nein, es ging da nicht um Sicherheitsabstand. Also sie hatte den Mut, Jesus zu berühren. Und es passierte was. Sie ist heil geworden. Und Jesus hat gesagt, da ist Kraft von mir ausgegangen. Und das letzte Mal habe ich gepredigt über einen Mann, den man immer den Zweifler nannte, Thomas. Und habe aufgezeigt, wie er mutig geglaubt hat. Und heute mache ich nochmal eine Fortführung zu diesem Thema. Und mein Thema heißt, wie soll es anders sein, Fischen in unbekannte Gewässer. Bibelleser wissen jetzt schon alles. Und ich möchte euch einfach mal fragen, wie ist das mit dem mutig Glauben? Seid ihr da auch so gut drin wie ich im Vergessen? Mutig Glauben. Ist es nicht immer dasselbe hier? Keine Überraschung in unserem Leben, keine Abwechslung. Du machst immer dasselbe. Das ist deine Routine. Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, Sonntag für Sonntag. Und so ist es manchmal auch im Privatleben. So ist es manchmal auch in der Gemeinde. Und manchmal fragen wir uns, sollte eine Gemeinde, wenn Gott da wirklich lebt, wenn Gott wirklich da ist, sollten sich Christen nicht in Bewegung setzen oder sollten sie nicht in Bewegung sein? Sollten wir nicht mehr unterwegs sein, auch in unbekannte Gewässer? Wie oft sagt man, nee, das mache ich nicht. Nee, das kann ich nicht. Nee, das traue ich mich nicht. Und manchmal denke ich, was geht uns da manchmal auch durch die Lappen, weil wir solche Dinge so aussprechen und nicht mutig glauben. Wenn Jesus doch sagt, hey, ich bin doch bei euch, bis ans Ende der Tage, ich bin bei euch. Sollte uns das nicht bewegen, an manchen Stellen mutig zu glauben? Wenn da nicht immer diese Dinge wären, auf die wir uns schon so lange verlassen können und sicher sind und die immer so sind, und Dinge, die immer so sind, die sind auch nicht immer schlecht, weil das gibt uns Sicherheit. Aber wenn alles in der Gemeinde und in unserem Leben so ist, wie es immer schon war, dann müssten wir fragen, läuft da nicht etwas schief? Oder wenn du Leute nach 20 Jahren triffst und die sagen, du hast dich überhaupt nicht verändert, dann weiß man nicht, ist das positiv oder negativ gemeint? Ja, kannst vergessen. Und noch etwas, ja, es stimmt. Es stimmt. Nachfolge, das heißt, hinter Jesus her, an Jesus zu glauben, bedeutet immer Veränderung, bedeutet immer Reaktion, bedeutet immer Bewegung. Ja, da gibt's Gemeinden, die nennen sich Movement. Ja, Bewegung. Und das ist gut so. Ich möchte uns einen Predigttext lesen, der zeigt, was es bedeutet, mutig zu glauben. In Lukas 5 im Neuen Testament lesen wir eine Geschichte. Da heißt es, es geschah aber, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen herausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Manchmal so im Glauben mit Jesus, vielleicht wenn man auch schon ein bisschen länger unterwegs ist, fragt man sich, was ist der Sinn? Was ist der Sinn? Was mache ich da eigentlich? Was wir hier erleben, was Jesus tut, ist eine doppelt sinnlose Aktion. Die Predigt ist beendet und dann kommt die Anweisung. Petrus, fahr hinaus und wirf deine Netze aus. Das erste Sinnlose ist die Aktion an sich. Da sagte Petrus war eigentlich der Experte. Petrus hatte den Fischereibetrieb von Nordseestation am See Genezareth von seinem Vater schon übernommen. Der wusste, wie man am See Genezareth fischt. Sein Bruder auch. Seine Kumpels Jakobus und Johannes hatten den Fischereibetrieb nebenan. Da stank es immer nach Fisch. Die wussten, wie man fischt am See Genezareth. Die kannten sich aus. Am See Genezareth fischt man nachts in den tiefen Stellen des Sees. Und zu dieser Zeit kommen die Fische nach oben und dann sind die größten Erträge zu erwarten. Wer schon mal geangelt hat, weiß, dass du bei diesem Wetter gar nicht das Angeln probieren musst. Das Einzige, was du machst, ist deine Würmer baden, aber du fängst keinen Fisch. Warum? Weil die träge sind unten im Wasser, weil es denen so geht wie uns, das ist denen zu warm. Und die meisten Fische hier sind auch Kaltwasserfische und nicht Warmwasserfische. Also lass es. Oder wenn du wirklich eine Idee brauchst, wie man das macht, dann musst du zu Peter Jekic gehen, weil der kann das. Petrus, der wohnte da und er kannte die besten Reviere und wusste auch, wie und wann man fischen musste, um Erfolg zu haben. Und dann kommt Jesus und sagt: Weißt du was, Petrus, Netze gerade sauber gemacht. Manchmal fischt man 2 Stunden und ist 6 Stunden damit beschäftigt, die Netze sauber zu machen. Und dann sagt er: Komm, Junge, komm, fahr noch mal raus. Ich bin Zimmermann vom Beruf. Ich kenne mich damit aus. Ja? Und so muss man sich das vorstellen. Alles war ihm vertraut. Alles war durchdacht. Er kannte die Routine. Er wusste, wie es zu gehen ist. Und er war ein Fischerprofi. Er hatte wirklich viel Erfahrung und er hat gesagt, keine Experimente, niemals würde ich auf den Gedanken kommen, tagsüber zu fischen. Doch so was Jesus ihn auffordert, das gab keinen Sinn und das war bar jeder Erfahrung, die er gemacht hatte und nicht nur er. Dazu würde ihm kein Fischer am See Genezareth raten. Das ist eigentlich sinnlos und manchmal ist es ja so, dass es sinnlos ist, ist für uns noch nicht so schlimm. Aber was für uns viel schlimmer ist, das ist peinlich. Das ist peinlich, wenn der große Petrus, der erfolgreiche Fischer am See Genezareth, seine ganzen Fischerkumpels stehen da rum, die waren da alle, große Predigt, viele Menschenmengen. Und dann sagt Jesus: Komm, geh noch mal raus. Und was macht er? Er geht raus. Das ist peinlich. Und so oft erlebe ich, dass Christen etwas peinlich ist und sie es deswegen nicht machen. Das Sinnlose, das merkt ja keiner. Aber wirklich, wenn die Leute merken, das ist peinlich, was du da machst, dann sagen sie nein. Die Netze waren geflickt und gereinigt, nichts gefangen. Und jetzt noch mal raus, ohne Hoffnung auf Erfolg. Nein, nein, danke. So sinnlos. Die Erfahrung zeigt was anderes. Das hat er schon oft gemacht, um zu wissen, dass das nichts bringt. Und doch handelt Gott heute noch so. Manchmal tut Gott Dinge, die uns persönlich völlig sinnlos erscheinen. Die erscheinen dir abstrus, was du da machst. Oder er verlangt Dinge, die wir eigentlich nicht einsehen können, die nach unserem Wissen, nach unserer Erfahrung, nach unserem Expertenwissen Blödsinn sind und die man sich schenken kann. Das macht keinen Spaß. Wir haben unsere Nester nachts ausgeworfen, wo man das eben so macht. Und manchmal ist das nicht nachzuvollziehen. Und da verstehst du Gott nicht, warum so wenige Menschen verändert werden, warum so wenige Menschen in eine tiefe Befreiung kommen, die Jesus eigentlich hat, warum so wenig Menschen zu einem tiefen Glauben kommen oder Jesus ganz neu kennenlernen. Oder wo die Finanzen in der Gemeinde knapp sind und du verstehst es nicht. Und du denkst an manchen Stellen, das gibt doch keinen Sinn. Aber nicht nur, dass Jesus hier eine unsinnige Art zu fischen anordnet, ist sinnlos, sondern die ganze Handlung an sich entbehrt jeden Sinn. Denn sie hat nichts, aber auch rein gar nichts mit dem zu tun, was bisher passiert ist. Und warum in aller Welt sollte ich am Tage über als Fischerprofi angeln, wenn ich weiß, das macht eigentlich, es bringt nichts. Und wie oft haben wir schon Dinge gemacht und haben gesagt, es bringt nichts, ich werde es nicht tun. Jesus steht am Ufer des Sees und will predigen. Es kommen mehr und mehr Leute, zu viele Leute. Er muss woanders hin. Und wenn er dieser Situation gerecht werden will, dann muss irgendwie was sich verändern. Also setzt er sich ins Boot, um seine Aufgabe besser erfüllen zu können. Er predigt und irgendwann ist er fertig. Und jetzt, was wäre denn jetzt logisch? Er fährt wieder zurück ans Ufer, redet mit den Menschen, heilt sie, tut Gutes. Oder er zieht sich zurück und sucht die Begegnung mit Gott, auch das Erleben, wie immer wieder, wo Jesus auftankt, wo er in die Ruhe geht. Vielleicht vertieft er seine Predigt auch noch mit ein paar besonders interessierten Menschen, Predigt-Nachgespräch, auch möglich. Aber das, was er hier tut, hat keinen Zusammenhang. So, und jetzt. Ach, Petrus, fahr doch noch mal raus. Lass uns fischen. Jesus, nein. Und ich möchte fragen, wo stehst du und denkst im Glauben? Du bist im Glauben und denkst, das macht doch keinen Sinn. Übrigens, Petrus war da noch gar nicht der Jünger. Hier wurden die Jünger erst berufen. Und auch hier sehe ich Parallelen zu uns. Es gibt Dinge, die machen in unserer Gemeindearbeit und in unserem privaten Leben Sinn. Die erscheinen logisch, die erscheinen zwingend. Jetzt sind Menschen da, die unsere Hilfe brauchen, aus anderen Ländern, also kümmern wir uns darum. Kinder lieben Musik, also machen wir ein Musical, um sie zu erreichen. Wir investieren uns, ist doch richtig, oder? Was, wenn Jesus sagt, nein, jetzt machen wir mal was ganz anderes? Was, wenn du auf einmal das Gefühl hast, dass der Geist Gottes dir sagt, jetzt ist es dran, sich um was ganz anderes zu kümmern, was wie sinnlos erscheint? Was würden wir machen? Was ist unser größtes Kriterium, wo wir entscheiden, ob wir Dinge tun oder nicht? Ist es die Logik? Ist es die Logik? Ist es der Verstand? Ich höre immer wieder, dass Menschen sagen, ja, Gott hat uns auch einen Verstand gegeben. Stimmt. Aber wenn ich in der Bibel über den Verstand lese, kommt der nicht so gut weg. Das muss einen Grund haben. Also hast du dir was überlegt und hast den Eindruck, was machst du? Du gehst damit zur Gemeindeleitung oder du kommst in die Gemeindestunde und die werden dich sicherlich freudig mit offenen Armen empfangen, wenn du was präsentierst, wo jeder denkt, genau, das macht doch keinen Sinn. Was hat das mit Glauben zu tun? Ist das wirklich dran? Das ist doch Blödsinn. Aber was, wenn Gott uns etwas tun lässt, was sogar überhaupt nicht unserer Erfahrung entspricht. Wenn er Dinge verlangt, die uns anstrengen, von denen wir noch nicht wissen, ob sie überhaupt funktionieren. Und an unserem Bibeltext sehen wir, dass es eben auch andere Fälle gibt, wo das, was Gott tut, keinen Sinn ergeben zu scheint. Wie gehen wir damit um? Wie ist Petrus damit umgegangen? der hat gesagt, also Jesus, du kannst gern noch mal mein Boot haben. Ab 11 Uhr morgens oder ab 10 zum Frühgottesdienst fahre ich dich gerne raus. Aber dass du glaubst, dass ich, wenn du bis 13 Uhr predigst, dass ich dann noch mal bei glühender Hitze rausfahre, Weißt du, du bist Zimmermann und ich bin Fischer. Ich sag dir auch nicht, wie man ein Dach deckt oder ein Dach aufbaut. Aber Petrus reagiert mit Gehorsam. Und ich möchte dir was sagen. Willst du mutig glauben? Willst du in deinem Glauben weiterkommen? Willst du nächste Schritte erleben? Willst du in einen nächsten Level kommen des Glaubens? Dann fang als erstes an, gehorsam zu sein. Wow, Gehorsam. Wer liebt das Wort? Ja. Mein Enkel hätte vor 3 Jahren gesagt, oh, das mag ich nicht. Ich liebe das nicht. Hat er immer gesagt, ich liebe das nicht. Ich liebe das auch nicht. Gehorsam. Willst du mutig glauben? Dann sei gehorsam. Beispiele gibt es genug dafür in der Bibel, wo Leute sowas Verrücktes gemacht haben und sie haben das nur gemacht, weil sie Gott gehorcht haben. Ich nenne euch ein bestes Beispiel. Noah und seine Arche. Kennt jeder aus dem Kindergottesdienst, spätestens dann. Noah und seine Arche. Ja, die lag nicht an der Donau oder am Rhein, dann direkt raus ins Meer. Nein, diese Arche lag mitten im Land. Und dieser Mann hat die Arche gebaut. Wie lange? Im Baukastensystem von Hornbach angeliefert bekommen mit UPS. In 8 Tagen war die fertig. Ja, natürlich nicht. Ja. Er hat sein Leben lang an dieser Arche gebaut. Und was haben die Leute gesagt? Coole Idee, hier mitten im Land ein Schiff zu bauen. Klasse. Entmutigung. Hat das Sinn gegeben? Niente. Nein, hat es nicht. Mose und das Volk Israel, sie stehen, sie sind rausgeflohen aus Ägypten, der Pharao mit seinem ganzen Heer hinter ihnen her und dann stehen sie vor dem Meer. Und das Meer teilt sich. Leute, wer von euch würde durch so ein Meer gehen? Ja, höchstens mit Badeschuhe. Nein, Spaß beiseite. Wer würde das machen? Keiner. Keiner würde das machen. Aber wenn du siehst, was da angerannt kommt, ergab das irgendwie Sinn, das Ganze, in der ganzen Geschichte? Nein. Noch eine Geschichte. Josua. Josua soll das Land einnehmen und er kommt an eine Stadt, die hieß Jericho. Wie nimmt man so eine Stadt ein mit dicken Stadtmauern? Ja? Sagt es mir. Habt ihr eine gute Idee? Da kommt jemand. Da kommt der Simon Akolk, Lobpreisleiter heute Morgen. Der kommt. Simon, wo bist du? Simon, ja, heute Morgen. Simon sagt uns, wir machen die Worship Band und laufen 7-mal um diese Mauern herum. Würde irgendjemand sagen, dass das Sinn macht? Hat das vorher jemand schon mal gemacht? Das ist genauso, wenn dein PC nicht funktioniert und du stellst daneben ein Glas kaltes Wasser und wartest, dass das morgen früh funktioniert. Wird das Sinn machen? So etwas Ähnliches habe ich schon gemacht mit dem PC. Ich hab gebetet für den PC, dass er wieder funktioniert. Ja, ich könnte noch so viele Beispiele nennen. Jonathan und sein Waffenträger, die sind nachts aus ihrem Heerlager abgehauen, in das feindliche Heerlager, haben die beobachtet und hatten 2 Schwerter dabei und haben die Leute angegriffen. Und ob das Sinn gemacht hat, wer sich ein bisschen mit Mathematik auskennt, 5000 zu 2 ist, ich bin nicht so gut in Mathe, das wisst ihr ja, aber das macht keinen Sinn. Und er hat gesagt, der Herr hat die Möglichkeit, durch viel oder durch wenig zu wirken. Also mache ich das. Mutig glauben. Gegen den Mainstream, der dich meistens nicht ermutigt. Und dann zum Schluss, das gehört dazu, ein junges Mädchen wird schwanger, obwohl sie noch nie Sex hatte mit einem Mann. In der Bibel steht, ich habe noch nie einen Mann erkannt. Gemeint ist aber was anderes, nämlich das, was ich ausgesprochen habe. Noch nie Sex und schwanger. Macht das Sinn? Der Verlobte hat auch gesagt, das macht keinen Sinn und ich weiß nicht, warum ich dir das glauben sollte. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, meine Seele erhebe den Herrn. Das hat für sie Sinn gemacht. Das ist mutig glauben. Ich möchte euch was sagen. Wenn du mutig glauben willst, ist Gehorsam der Schlüssel. Die Reaktion von Petrus ist der Schlüssel für alles, was weiterhin passiert. Er gehorcht den Worten Jesu. Und das, obwohl er weiß, dass es nichts bringt, obwohl er müde ist und er ist total erschöpft von dieser Nacht. Und Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr Erfolg habt mit dem, was ihr macht, das gibt dir Antrieb. Aber wenn du was machst und es gibt dir keinen Erfolg, du siehst nichts, was du bewirkt hast, dann entmutigt dich das. Und dann bist du auch noch so freundlich und lässt den Prediger auf dein Schiff, dass er noch mal 20 Minuten predigt. Von wegen. Und obwohl sein Erfahrungshorizont etwas komplett anderes sagt. In Vers 5 sagt Petrus: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und diese Reaktion ist der Hammer. Und der Grund dafür, warum Petrus diese Wunder Gottes erleben darf, das ist es. Dieser Gehorsam ist der Schlüssel für diese ganze Geschichte. Dieser Gehorsam ist der Schlüssel für alles, was weiterhin passiert. Weil er wird dort als Jünger berufen. Ich weiß nicht, wie viele Jünger ihr mit Namen kennt, aber Petrus kennt jeder. Ja? Petrus kennt jeder. Das ist es, was ich meine. Er ist mutig genug, Jesus zu vertrauen gegen besseres Wissen. Und Glaube ist nicht Wissen, sondern Glaube ist eine feste Zuversicht. Oh, ich liebe dieses Wort, Zuversicht, dass ich mir so sicher bin, tiefgründig. Und neben seinem Wissen, seiner Kompetenz, ist dann noch seine Müdigkeit. Er war die ganze Nacht auf See. Die blöden Netze waren endlich gereinigt. Und was für eine frustrierende, nervtötende Arbeit, wenn man nichts gefangen hat. Und er tut es trotzdem. Auf dein Wort hin. Weil er Gott vertraut und weil er gehorcht, erlebt er ein Wunder Gottes. Weil er Gott gehorcht, geht seine Geschichte mit Jesus erst jetzt richtig los. Weil er Gott gehorcht, darf er am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, dem lebendigen Gott nachzufolgen. Und weil er Gott gehorcht, hat er eine Christusbegegnung, die so stark ist, dass er sich selber erkennt und dass er Gott darin erkennt. Und er sagt: geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt sich selber in dem Spiegel, weil er Gott erlebt. Leute, haben wir das nicht genauso erlebt? Dass Gott uns groß geworden ist, genau darin, dass wir uns endlich selber erkannt haben. Und diese beiden Hemmnisse, die gibt es auch bei uns. Wir sind die Experten für unser Leben, für unsere Gemeinde. Und dann kommt Gott und will etwas Sinnloses von uns. Aber was ist, wenn Gott deine Pläne, wenn Gott deine Ideen, deine Einstellung durchkreuzt und dir was anderes sagt? Was, wenn Gott deinem Expertenwissen widerspricht? Und was, wenn Gott dich in Bewegung setzen will, du aber zu müde bist? Wie also gehen wir damit um, wenn wir von Gott Anweisungen bekommen, die irrsinnig erscheinen oder die von uns fordern, unsere Komfortzone zu verlassen? Peinlichkeit und Komfortzone, das sind Dinge, die mögen wir gar nicht, wenn man das ankreidet bei uns. Wenn wir uns Petrus anschauen, dann scheint Gehorsam der einzige Weg zu sein, zumindest wenn wir Gottes Wunder sehen wollen. Ich weiß, Gehorsam ist aus der Mode gekommen. Aber es ist ein grundlegender Wert in der Nachfolge Jesu. Wenn wir Gott gehorchen, werden wir sein Handeln sehen, das uns sonst verwehrt bliebe. Wir sollen Gott gehorsam sein, wenn es darum geht, für Gott aktiv werden. Dinge zu tun, die er uns aufs Herz legt. Hier geht es nicht um Logik. Wir sollen gehorsam sein, wenn es darum geht, Dinge zu lassen, die nicht zu Gott passen. Und du weißt genau, was er will und du tust es nicht. Und wenn du anfängst, gehorsam zu sein, verändert sich etwas in deinem Leben und dein Leben wird wunderbar werden, weil du in Gottes Frieden kommst. Und der Schlüssel zum Gehorsam ist hier, auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, zu glauben. Und zwar, dass du dem Wort Gottes mehr glaubst, dass du dem Wort Gottes mehr glaubst als deinen Erfahrungen. Weil wie oft sind wir nur an unseren Erfahrungen dran. Aber dass du dem Wort Gottes mehr glaubst. Wenn du sagst, Gott, er steht hier, du hast es verheißen, dann sag ihm, ich möchte das erleben. Reibe dich daran. Reibe dich daran, wenn du es selber nicht erlebst. Aber widerstehe nicht und sage, ja, stimmt vielleicht ja doch nicht. Wenn du das tust, beginnst du mutig zu glauben. Wenn du dem Wort Gottes mehr glaubst als deinen Erfahrungen. Wenn du dem Wort Gottes mehr glaubst als deiner Logik. Und wenn du dem Wort Gottes mehr glaubst als dir selber. Darum sage ich dir, du brauchst nicht Selbstvertrauen. Jeder sagt dir heute, was du brauchst, ist mehr Selbstvertrauen. Und ich sage dir, nein, du brauchst mehr Gottvertrauen. Wenn du die Möglichkeit hättest, in deinem Leben zu wählen, mehr Selbstvertrauen oder mehr Gottvertrauen, das ist dann die Frage. Hier hast du menschliche Ergebnisse, hier hast du göttliche Ergebnisse. Das Wort Gottes ändert sich niemals. Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht mein Wort Gottes. Ich spreche nicht von blinden Gehorsam. Das ist Blödsinn. Ich spreche nicht davon, dass du Menschen blind gehorchst und ihnen vertraust. Das ist nicht gemeint. Auch im Glauben. Aber wenn wir wissen, wenn wir vertrauen, wenn wir den kennen, dem wir vertrauen, dann ist dieses Vertrauen der richtige Weg dahin, gehorsam zu sein. Und das ist immer wieder neu eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Was folgt, wenn wir gehorsam sind? Hier sehen wir zwei gute Reaktionen. Die erste Reaktion ist, wenn man gehorsam ist und Gott tut was, dann sagen wir, ich kann das nicht so mit hochspringen, ich habe Probleme mit der Schwerkraft. Was folgt, wenn wir gehorsam sind und Gott wirkt etwas? Es passiert Furcht, es passiert Angst. Also diese Fischer, ich glaube nicht, dass die so ganz leicht gesotten waren. Die haben mindestens 3 Horrorfilme die Woche geguckt. Nein, weiß ich nicht. Aber er kriegt Angst. Warum kriegt er Angst? Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht haben, weil sie gemerkt haben, das ist ein Wunder Gottes. Gott offenbart sich hier. Hier zeigt sich Gott. Hier werden physikalische Gesetze auseinandergenommen, weil Gott es will. Die Reaktion der angehenden Jünger auf das Handeln Gottes ist nicht Freude und Jubel, sondern Angst und Panik. Und das erleben wir immer wieder. Immer wieder wird berichtet, dass Angst, Furcht, Panik eine Reaktion der Jünger ist, wenn Jesus auftritt und handelt. Ich erkläre gleich, warum ich trotzdem von der Liebe Gottes spreche. Von Anfang an, wie wir hier lesen, bis hin zur Auferstehung, wenn die Jünger Jesus begegnen, entsteht Furcht. Wir haben manchmal das Gefühl, Gott in die Tasche zu legen, dass wir ihn in unserer Box haben und wissen, wie Gott ist. Und dann handelt Gott. Und wenn seine Macht, seine Möglichkeiten, seine Welt auf unsere Welt stößt und auf unsere Vorstellung treffen, dann kann es so gewaltig sein, dass einem Angst und Bange wird. Wenn du merkst, dass Gott aus deiner Box kommt, und er ganz anders ist, wie du dachtest. Und ich möchte euch was sagen. Diese Form von Furcht ist angebracht in der Begegnung mit Gott. Die Bibel nennt das Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Staunend, vielleicht auch ein wenig zitternd, dastehend und ergriffen sein von der Größe Gottes. Da wird dann jedes Kleinmachen Gottes unmöglich. Da erkennen wir seine Größe an. Und da passiert es, dass du dich selber in diesem Licht siehst und sagst, geh weg von mir. Nicht, weil er ihn weghaben wollte, weil er gemerkt hat, dass die Unterschiede zu groß sind zwischen dir und Gott. Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe eigentlich die Pläne, die Gott für mein Leben hat, die habe ich verfehlt, weil das ist Sünde. Und Gott ruft solche Leute wieder zurück. Gott ruft solche Leute in sein Team hinein. Und das ist für mich das Großartigste. Er vergibt diese Sünde. Er macht das weg und sagt, genau dich brauche ich. Solche Leute. Er hat nicht nach Zeugnissen geschaut und Referenzen oder was weiß ich, nach Designermappen. Das hat ihn nicht interessiert. Sondern er wollte sehen, wer du bist. Und solche Leute hat er berufen. Fischer, die nicht nach Deodorant gestunken haben. Der hat nicht bei Douglas gearbeitet. Ja. Sowas sucht Gott. Er sucht solche Leute, die demütig sind, die gehorsam sind, die, bei denen er kennt, wer sie sind. Und solche Leute baut er auf. Das ist Evangelium. Das begeistert mich. Diesem Gott will ich folgen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich hier war. Wie reagieren wir als Gemeinde? Wie reagierst du, wenn Gott so an dir handelt? Wenn du Gott so begegnest? Hoffentlich nicht gleichgültig, nicht mit Furcht und Zittern, sondern mit ehrfürchtigem Staunen und Anbetung. Und die zweite Reaktion kommt sogleich. Bewegung. Und dann, nachdem Jesus Petrus und den anderen die Furcht genommen hatte, es ging nicht nur Petrus, die anderen haben das genauso gesehen, die haben auch gesagt, hallo, was ist hier los? Das ist nicht normal. Und dann setzt eine andere Reaktion ein. Die Begegnung mit Jesus setzt die Beteiligten in Bewegung. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Leute, jetzt ist der Glaube angekommen. Jetzt ist der Glaube angekommen. Jetzt passiert was. Ich frage mich immer die ganze Zeit, was ist wohl mit den ganzen Fischen passiert in der Zwischenzeit? Ja? Keine Ahnung. Muss ich nicht weiter drüber nachdenken. Ja? Das war dem Schreiber, dem Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, nicht so wichtig. Der hat sich über die Fische keine Gedanken mehr gemacht, sondern über die Menschen. Sie lassen sich von Jesus in Bewegung setzen. Sie lassen alle stehen und liegen, folgen ihm nach. Sie haben gesehen und erlebt, was dieser Jesus kann. Und dass das nicht nur ein toller Prediger ist, sondern dass Gott selbst hier am Wirken ist, durch ihn. Das haben sie erkannt. Auf sein Wort hin wieder etwas wagen, mutig glauben. Gehorsam. Gehorsam gehen sie los und sie folgen Jesus nach. Und ich möchte dich bitten, dass du dich heute Morgen in deinem Glauben wieder neu von Jesus in Bewegung setzen lässt und dass du darum bittest, dass er dir begegnet in so einer Stärke und in so einer Kraft, dass du sagst, jawohl, ich will ihm folgen. Sind wir auch mutig im Glauben und wagen wir was? Lesen wir die Bibel und bejahen das, was wir gesehen haben? Oder machen wir weiter wie bisher? Bleiben wir in unserer Routine? Lesen wir etwas, verstehen wir etwas von den Möglichkeiten, die er uns zusagt? Hier lesen wir, dass Gottes Handeln Menschen in Bewegung setzt. Und das ist in der Bibel immer und immer wieder so. Im Alten und im Neuen Testament. Wenn Gott Menschen begegnet, werden sie verändert. Und ich liebe es, wenn Gott anfängt, mich zu verändern. Ich freue mich, dass er euch verändert. Und ich liebe es, wenn er mich verändert. Wenn ich merke, ich bin nicht derselbe. Wenn ich merke, dass Leute sagen, du bist vor 5 Jahren schon anders gewesen, wie du heute bist. Ich möchte in einen nächsten Level des Glaubens kommen. Ich möchte es wagen. Ich möchte in mir eine Bereitschaft finden, dass es mir egal ist, ob Dinge peinlich sind. Und ich will immer mehr dahin kommen, dass ich aus meiner frommen Komfortzone komme, weil Jesus mich gerufen hat als sein Nachfolger. Nicht als sein Pastor. Das ist zweitrangig, sondern als sein Nachfolger. Hat er dich auch gerufen? Ja, hat er. Wenn Menschen dem lebendigen Gott begegnen, werden sie aktiv und vertrauen ihm, selbst wenn manches sinnlos erscheint. Aber wenn Gottes Wort es sagt, dann soll es Priorität haben. Ich will das auch. Wie sieht es mit dir aus? Vertraue Gott mehr als deinem Verstand. Gehorche ihm, wenn er etwas von dir will, auch wenn du müde bist. Sei ehrfürchtig vor ihm und bewege dich. Was machst du? Was machen wir damit? Was machst du heute, wenn du merkst, Gott handelt gerade jetzt, in dem Moment an dir? Und du spürst, er meint dich heute Morgen oder am Stream. Das ist mein Gefühl. Es bewegt sich was unter uns. Es bewegt sich was in unserer Gemeinde. Ich kann es noch nicht festmachen, noch nicht greifen, noch nicht beschreiben. Aber mein Gefühl ist, dass Gott hier etwas tut. Dass wir gerade Zeugen werden, wie Gott hier in unserem Leben gute Dinge einfädelt. Wir stehen auf dem Boot, das sich Gemeinde nennt. Und Jesus sagt, auf geht's, unbekannte Gewässer, los, komm mit, Netze auswerfen, jetzt, hier, vertraut mir. Gegen euer logisches Denken und gegen eure Erfahrung. Und ihr merkt, ihr werdet full flame. Also es ist so ein kleines Zeichen dafür, wenn ihr rausgeht, seht ihr so ein großes Werbeplakat. Da steht drauf Full Flame. Lest euch das durch. Das ist eine gute Sache. Full Flame heißt wieder voll Feuer werden für Jesus. Und es gibt nichts Schöneres, als genau das zu erleben. Im Glauben zu brennen. Auf geht's in unbekannte Gewässer. Und Jesus sagt, ich will und werde was unter euch tun. Keine Ahnung was, aber ich will bereit sein, gehorchen, mich bewegen. Und ich hoffe so sehr, dass wir als Gemeinde bereit sind dafür, dass Gott handelt. Sind wir bereit? Ich möchte heute Morgen dich bitten. Ich möchte dich heute Morgen bitten, wenn du merkst, dass Gott dich anspricht. Nicht, dass der Prediger dich anspricht, sondern wenn du merkst, tief in deinem Herzen, Gott spricht dich an. Dann triff heute Morgen eine Entscheidung für Jesus. Triff eine Entscheidung für Jesus und sag, ich bin bereit. Hier ist mein Boot. Ich stelle dir mein Boot zur Verfügung. Da hast du's. Bitte mach was. Ich will dich erleben. Ich will dich erfahren. Ich will auch diese Erfahrung haben, dass ich sagen kann, mein Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Herr, wenn du zu Jesus Herr sagst, dann gibst du ihm das Recht, über dich zu herrschen. Dann gibst du ihm das Recht, über dich zu bestimmen. Und das ist das Beste für dein Leben. Mach das heute fest. Auf dein Wort hin. Gott segne euch. Amen.